Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag.
Guten Tag. Ich bin auf der Suche nach meiner Mutter. Mechthild. Ich bin es, Hein. Mechthilds Sohn.
Hein kommt nach 14 Jahren in die Heimat zurück, auf eine kleine Insel, und findet sich lauter Ablehnung gegenüber. Der Heimatlose heißt ein neuer, faszinierender Film, um den es heute hier geht. Und die Frage nach Zugehörigkeit, Heimat und Freiheit stellt auch ein neuer Dokumentarfilm. Hiddensee. Da geht es um jene Insel in der Ostsee, die unter anderem in der DDR der 80er Jahre für viele Jugendliche zu einem wichtigen Bestandteil ihres Lebens wurde.
Früher war es eben genau das, dass du irgendwie in die Freiheit gefahren bist, ne? Dass da keiner geguckt hat. Und ich meine, für mich war es immer das Zuhause, aber die anderen, die kamen, konnten da machen, was sie wollten und haben es natürlich genossen.
Ein Gespräch mit der Regisseurin von Hiddensee, Anne-Kathrin Händel, gibt es gleich. Und es geht hier auch um die Band Stereo Total, beziehungsweise um ein Mitglied dieses Duos, nämlich Brezel Göring. Der hat jetzt einen Film gedreht. Hiddensee, das ist eine kleine Insel in der Ostsee und für viele ein Sehnsuchtsort. Die Dokumentarfilmregisseurin Anne-Kathrin Händel kennt die Insel seit ihrer Jugend. Jetzt hat sie einen Film über Hiddensee gemacht. Sie erzählt darin nicht nur von der Gegenwart, sondern springt durch ein ganzes Jahrhundert. Von den Menschen, die heute auf der Insel leben, zurück in die DDR-Zeit und zum Ende des 19. Jahrhunderts.
Nur Stille, Stille. Dass es nicht etwa ein Weltbad werde, schreibt schon der junge Dichter Gerhard Hauptmann. Später in den goldenen 20ern nennt man Hiddensee das romanische Café in der Ostsee oder das Versteck im Meer.
Anne-Kathrin Händel verbindet in ihrem Film historische Bilder, Gespräche, Schwarz-Weiß-Aufnahmen und sogar Marionetten zu einem dokumentarischen Essay. Die Regisseurin hat sich schon in früheren Filmen mit deutscher Geschichte beschäftigt, mit Künstlerbiografien und mit dem schwierigen Verhältnis von Individuum und politischer Macht, etwa in Anderson oder Familie Brasch. Und ich freue mich, dass Anne-Kathrin Händel jetzt im Studio ist. Guten Tag.
Guten Tag, freut mich sehr.
Ja, Sie kennen Hiddensee seit Ihrer Jugend, haben die Insel als Ostberliner Jugendliche in den 80ern erlebt. Welche Erinnerungen haben Sie denn an diese Zeit? Welche Rolle spielte diese Insel in Ihrer Jugend?
Also in meiner Jugend spielte die Insel eine ganz große Rolle, aber ich würde eher sagen in unserer Jugend, weil so richtig gut erinnern kann ich mich nicht, weil wir sind da in erster Linie zum Feiern hingefahren und waren wenig nüchtern tatsächlich. Aber es spielte diese Insel spielte eine ganz große Rolle. Es war ein Ort, wo die DDR einfach nicht existiert hat und man war wirklich frei. Und deshalb sind auch alle hingezogen. Ich bin gar nicht so oft da gewesen, weil ich auch nicht so ein ganz großer Fan bin, wie viele meiner Freundinnen und Freunde. Aber deshalb nur kann ich auch so einen Film machen. Als Fan kann man keinen Film machen.
Warum sind Sie nicht Fan?
Das kann ich gar nicht so genau erklären. Ich konnte dieses Hiddensee-Fieber, wie viele sagen, oder diese Obsession, die es wirklich für viele ist, die hat mich nicht ergriffen. Das liegt vielleicht daran, dass ich mit meinen Eltern immer an der Ostsee war, an der polnischen Ostsee oder auf dem Darß. Und es ist für mich jetzt nicht irgendwie sowas ganz Besonderes gewesen. Und ich habe mich da auch als Kind immer frei gefühlt und ohne DDR. Also insofern, und in Berlin haben wir auch immer gefeiert. Also es war für mich jetzt nicht das super Besondere.
Sie haben dann nach der Wiedervereinigung erstmal sowieso Abstand genommen von der Insel Hiddensee. Was hat Sie dann Jahre später dazu gebracht, wieder genauer hinzuschauen und schließlich einen Film über die Insel zu machen?
Also erstmal habe ich schon vor 20 Jahren darüber nachgedacht, einen Film darüber zu produzieren mit anderen Leuten. Und da ging es um die DDR-Zeit und daraus ist aber nichts geworden, weil der im Grunde nicht gefördert worden ist. Und vor 10 Jahren hat mich eine Freundin, also Maren Last, die auch im Film ist, hat mir erzählt, neuer Bürgermeister, man weiß nicht so richtig, aber es gibt Geschichten, die sich rechts anfühlen. Und dann habe ich immer wieder danach gefragt. Und nach 8 Jahren war es irgendwie aber selbstverständlich, dass er da ist. Und da habe ich gedacht, dann muss ich irgendwie los, muss mir das anschauen, weil ich ja viele Filme produziere. Und wir hatten auch Überleben in der Mine gemacht, der sich auch damit befasst, wie aus der Mitte unserer Gesellschaft reaktionäres Verhalten sich entwickelt oder wieder hervortut. Also nicht die bösen Rechten, sondern wie es in uns und mit unseren Eltern, wir alle haben ja Eltern, die Nazis waren, sage ich mal. Und was da da übrig ist. Und da bin ich auf Forschungsreise gegangen, habe mich dann auch sehr mit der Geschichte befasst und habe dann beschlossen, dass ich dann auch wirklich die ganze Sache nicht aus den Zusammenhängen reiße, sondern etwas größer fasse und im Grunde 100 Jahre einfassen möchte.
Genau, Sie beleuchten die Geschichte der Insel von verschiedenen Seiten. Wenn wir aber bei diesem politischen Konflikt einen Augenblick bleiben zwischen dem Bürgermeister Thomas Gens und Sie begleiten ihn und auch den Konflikt mit dem Inselpastor. Also wie haben Sie diesen Konflikt erlebt?
Och, der ist jetzt nicht AfD-Mitglied, aber das sind viele Bürgermeister an der Ostsee nicht. Die möchten die Wähler, glaube ich, abgreifen, die nicht die AfD wählen würden. Mich hat einfach die Entwicklung interessiert, in Zusammenhang mit der Entwicklung, die wir auch schon mal hatten, auf dem Weg zu einer wirklichen faschistischen Diktatur sozusagen. Und das ist interessant, das miteinander zu vergleichen, ohne dass ich sage, das eine ist wie das andere. Aber dieser Streit, der auch ein Kulturstreit ist, ein politischer Streit, ein Kulturstreit ist, was wird aus der Insel, wie gehen wir damit um, wer engagiert sich? Und der Pastor steht dafür nur exemplarisch da, sind viele Kräfte auf der Insel, die ihm ähnlich tun und ist ja ein Film und was kann man sich mehr wünschen als exemplarische Figuren, Don Camillo und Peppone? Also sage ich mal so, irgendwie habe ich sofort daran gedacht und wenn, das kann man ja sich gar nicht ausdenken.
Hiddensee ist ja schon irgendwie ein besonderer Ort, einfach dadurch, dass er auch immer Künstler angezogen hat, dass er auch in der DDR ein besonderer Ort war. Aber inwieweit haben Sie von Anfang an auch die Insel so ein bisschen gesehen als Brennglas für eine Entwicklung oder auch eine Geschichte, die wir in ganz Deutschland eigentlich sehen?
Die Insel ist 17 Kilometer lang, ja, also das ist eigentlich wie eine Lupe, die alles, was da an Kultur in Deutschland Rang und Namen hatte, hat diese Insel schon vor den 20er Jahren eigentlich, also aber auf jeden Fall seit den 20er Jahren besucht. Auf dieser Insel ist all das passiert, was dann in ganz Deutschland passiert ist, inklusive Gründung der DDR, inklusive Zusammenbruch der DDR, also diese ganzen Brüche, diese gesellschaftlichen Umbrüche, der Wechsel der Wertesysteme, das hat sich auf diesen 17 Kilometern sehr exemplarisch abgespielt. Aber es ist auch eine besondere Insel. Also das findet man jetzt auf anderen Inseln vielleicht nicht. Dieses Zusammenprallen von Ereignissen und von Kunst und Kultur und Mainstream und diesen politischen Kräften, also das ist schon sehr extrem und man sieht es eben sehr gut.
Genau, wenn wir bei den großen Künstlern bleiben oder der Geschichte Hiddensees, Asta Nielsen, Gerhard Hauptmann, Joachim Ringelnatz, Grit Paluca, ganz viele andere. Und besonders in den Fokus nehmen sie Asta Nielsen und Gerhard Hauptmann, ein Kontrast, der sich ja sozusagen auftut, denn Nielsen geht, als Nationalsozialisten an die Macht kommen, Hauptmann bleibt. Also was sagen diese beiden Personen für Sie aus über die Frage, wie sich KünstlerInnen zu diesem politischen System verhalten haben?
Also beide standen ja vor der Frage, sich zu entscheiden, ob sie sich vereinnahmen lassen. Ich sage jetzt mal von Goebbels, also vom Propagandaminister, oder nicht. Und der eine hat es dann gemacht, also Gerhard Hauptmann hat es zum Beispiel dann gemacht und Asta Nielsen nicht. Also Asta Nielsen ist eine Filmgesellschaft angeboten worden, sogar. Sie hat ja auch Filme mit produziert und so und hat es nicht gemacht und ist verschwunden und nie wiedergekommen. Und Gerhard Hauptmann hat sich dann, der Goebbels war gar kein Freund von Hauptmann, der fand ihn eigentlich blöd, aber er war dann irgendwie doch wichtig. Also Kunst und Kultur war und ist eben wichtig auch und soll dann vereinnahmt werden und dann muss man schauen, ob man da mitmacht. Und Gerhard Hauptmann hat dann sich Preise geben lassen. Also erst sehr spät, erst ab 42, aber doch, er hat es dann mitgemacht. Und der Film versucht davon zu erzählen, von diesen Fragestellungen und von dem, was vielleicht passiert ist und wie andere damit umgegangen ist, um uns anzuregen, dass wir an uns selber denken und was würden wir machen oder was werden wir machen.
Diese Frage nach dem Verhältnis von Künstlern und Macht zieht sich ja in gewisser Weise durch ihr ganzes Werk. Also in ihren Filmen über Paul Gratzig, über Sascha Andersen bis zu Familie Brasch. Was interessiert Sie an diesen Zwischenräumen, also an Menschen, die sich einem System vielleicht nicht einfach unterwerfen, aber sich ihm auch nicht eindeutig widersetzen?
Das sind alles total aktuelle, brennende Fragen. Wir müssen uns alle damit beschäftigen, die ganze Zeit. Und ich mache ja als Autodidaktin so schon seit 22 Jahren Filme und versuche, die Filme zu machen, die es nicht gibt. Oder ich mache eigentlich nur Filme, die ich selber sehen möchte. Und alle meine Filme sind Angebote, sich nochmal neu und anders auseinanderzusetzen mit gesellschaftlichen Verhältnissen, sehr subjektiv erzählt, aus meiner persönlichen Sicht, ja.
Wenn wir nochmal auf den Film schauen, das Interessante ist ja, dass die Geschichte ja auch von Familien weitergetragen wird. Sie haben ja einige ProtagonistInnen gefunden, deren Vorfahren auf Hiddensee sie gelebt haben. Barbara Schnitzler zum Beispiel ist die Tochter von Inge Keller und Karl Eduard von Schnitzler. Ihre Tochter Pauline Knof gehört ebenfalls zur Schauspielerfamilie. Was hat sie an dieser Kontinuität interessiert oder anders gefragt, was erfahren wir über Geschichte, wenn wir nicht nur auf die historische Person schauen, sondern darauf, was von ihr in der nächsten Generation dann ankommt?
Naja, der ganze Film erzählt ja diese 100 Jahre überhaupt nicht über Jahreszahlen oder über geschichtliche Ereignisse in dem Sinne, sondern immer nur über die Beziehungen zwischen den Menschen, wie eigentlich auch alle meine Filme. Es gibt keinen Bericht von irgendwas, sondern ich versuche, Leuten zu begegnen, die was dazu zu sagen haben, und dann sind das eben diese Leute, ne? Und also wenn ich Barbara Schnitzler treffe mit ihrer Tochter Pauline Knof, ja, das sind Schauspiellegenden auch heute, ja, also die Tochter, die Mutter und die Großmutter Inge Keller, und dann diese Zusammenhänge mit dem bestgehassten Mann, wie Barbara Schnitzler zu ihrem Vater selber sagt, dann spielt aber Barbara Schnitzler die bestgehasste Frau aus dem Osten, nämlich Margot Honecker, und ihre Tochter spielt dann die Sonja Honecker, und wir unterhalten uns darüber, und dann entsteht irgendwie ein Bild, ohne dass wir irgendwas aufsagen oder ein Geschichtsbuch zitieren, wo man, finde ich, sehr sinnlich etwas erfährt über eine bestimmte Zeit und auch über bestimmte Generationen hinweg. Und das sind natürlich alles Geschenke für Filmemacher, aber ich nehme sie gerne an.
Auch sehr sinnlich, aber auf einer ganz anderen Ebene ist der Soundtrack. Den hat nämlich, wie wir dann im Abspann erfahren, Flake beigesteuert, also der Keyboarder von Rammstein. Der hat auch eine Beziehung zu Hiddensee. Er war 1983, wurde er Mitglied der DDR-Punkband Feeling B, gab seine ersten Konzerte auf Hiddensee. Sie haben ja 2012 auch einen Film über ihn gemacht. Wie eng ist eigentlich seine Beziehung zu Insel und wie bereitwillig hat er die Musik beigesteuert?
Na, ich habe ja eben diesen Film gemacht mit ihm. Er hat die Musik schon komponiert für meinen Film über Rainer Werner Fassbinder. Er hat die Musik gemacht für Union, die Besten aller Tage. Aber jetzt hat er wirklich nochmal richtig einen draufgelegt. Was er gemacht hat, er schöpft sozusagen aus dem Vollen. Es gibt natürlich diese donnernde Punkmusik, die er auch gemacht hat, zusammen mit Aljoscha Rompe und mit Paul Landers, der auch bei Rammstein ist. Aljoscha Rompes Geschichte wird erzählt, der ja schon lange nicht mehr lebt, der, ich sag mal, ziemlich zugrunde gegangen ist und aber sein Grab auf Hiddensee ist. Und er hat alte Aufnahmen gefunden, die er in der Zeit gemacht hat, die gar nichts mit Rammstein oder Feeling B zu tun haben. Wir haben sie reinweben können und er hat ganz, ganz fantastische neue Musik komponiert. Also es ist, diese Musik trägt wirklich den Film, der ja sehr, sehr kompliziert geschichtet ist. Mit dem Schnittmeister Sven Kulik haben wir wirklich uns echt einen abgebrochen. Ich hoffe, jetzt wirkt es nicht so und wir haben eine Leichtigkeit gefunden, aber eben auch mit und über die Musik von Flake.
Ja, genau, er ist sehr aufwendig montiert in den verschiedenen Zeitebenen mit den verschiedenen Geschichten. Und eine sehr markante Entscheidung ist ja auch Schwarz-Weiß. Hiddensee an sich, gerade im Sommer, strahlt ja in den verschiedensten Farben. Warum wollten Sie die Insel nicht in den Farben zeigen?
Das stand von Anfang an fest, weil die Stummfilmzeit, und wir haben ja den Stummfilmstar auch im Film, diese Stummfilmzeit war eine Zeit, wo Deutschland wirklich international auf höchster Stufe in der Filmkultur stand. Und es ist verloren gegangen durch den Nationalsozialismus. Die Leute sind ausgewandert und Hollywood hat die, sage ich mal, fast komplett geschlossen übernommen, um es mal etwas übertrieben zu sagen. Aber eigentlich ist es so, und wollte schon visuell und künstlerisch mehr für den Hinterkopf daran erinnern, was wir verloren haben auch. Und natürlich, wenn man durch so viele Zeiten geht und aus vielen Zeiten gibt es ja Material nur in Schwarz-Weiß, hat es auch die Funktion ganz praktisch, dass sich die Dinge mehr verbinden. Aber es ist schon auch als sinnliche, also für die Wahrnehmung gedacht. Und das Schwarz-Weiß ist fantastisch. Von Martin Farkas auch gedreht, fantastisch einfach.
Jetzt haben Sie sich so lange, so viele Jahre mit Hiddensee beschäftigt. Die Insel zieht sich natürlich ein bisschen durch Ihre Biografie. Aber wenn Sie heute auf Hiddensee schauen oder sind, schauen Sie noch auf dieselbe Insel wie früher?
Ja, ich schaue auf dieselbe Insel wie früher und ich wundere mich, was ich alles nicht wahrgenommen und gesehen habe. Also wo die Insel ihre Ecken und Kanten hat, das kann die Insel sehr gut verbergen. Es war sowieso in den Ostseebädern so, aber eben auch auf Hiddensee hat eben ein Badeprospekt schon 1922 damit geworben, dass es dort judenfrei sei. Und darüber redet jetzt keiner. Also das muss man schon, da muss man schon ganz schön polken, bis man bestimmte Dinge erfährt. Und insofern sehe ich natürlich auch anders auf die Insel.
Anne-Kathrin Händel, die Regisseurin des Films Hiddensee, der läuft jetzt im Kino. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank und kommen Sie alle.
Gestern hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer die Filmförderung des Bundes in einer Pressemitteilung als Erfolgsgeschichte präsentiert. Noch nie seien auf Bundesebene so viele Film- und Serienproduktionen gefördert worden wie in diesem Jahr. Die 250 Millionen Euro für die wirtschaftliche Filmförderung seien bereits ausgeschöpft. Für Weimer ein Beleg dafür, dass die Förderung wirkt. In der Filmbranche allerdings sorgt genau diese Nachricht für Alarmstimmung. Denn für sie bedeutet der Förderstopp vor allem fehlende Planungssicherheit. Die Branche fordert grundlegende Änderungen an der Filmförderung und verliert zunehmend das Vertrauen in die Kulturpolitik des Bundes. Christian Berndt über den Streit um die Zukunft der deutschen Filmförderung.
Die deutsche Filmbranche ist alarmiert. Die Filmförderungsanstalt hat erklärt, dass sie für dieses Jahr keine Anträge für die sogenannten automatischen Förderungen von Kinofilmen, TV- und Serienproduktionen mehr annimmt. Der Grund? Die Fördertöpfe sind bereits jetzt zur Jahreshälfte leer. Das bedeutet nicht nur, dass Filmproduktionen nun ihre Drehs verschieben müssen.
Wir sind auch sehr beunruhigt, weil die Planbarkeit dadurch gefährdet ist. Eine Filmproduktion braucht 1 bis 2 Jahre Vorlauf. Und wenn ich mir nicht mehr sicher sein kann, dass ich meine Finanzierung so wie geplant kurz vor Drehbeginn schließen kann, dann ist das ein äußerst schlechtes Zeichen.
Dass die Fördertöpfe so schnell leer sind, war zu befürchten, meint das Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Dokumentarfilm AG DOC, Martin Hagemann. Denn die Filmförderreform des Kulturstaatsministeriums sei nicht weit genug gegangen.
Das grundsätzliche Problem besteht darin, dass diese automatischen Anreizmittel in Deutschland begrenzt sind, weil es Haushaltsmittel sind. In anderen Ländern ist das anders und die Branche fordert seit langem, dass auch in Deutschland das Ganze nicht als Haushaltstitel ausgegeben wird, sondern als Steueranreizmodell.
In vielen anderen europäischen Ländern gibt es dieses Steueranreizmodell für Filmproduktionen längst. Auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer wollte es ursprünglich einführen, aber er konnte keine Einigung mit den Bundesländern erzielen. Die Bundesländer wollen nicht auf Steuereinnahmen verzichten, die sie durch ein Steueranreizmodell verlieren würden. Die Filmbranche aber argumentiert, dass die Länder mit diesem Modell mehr Produktionen anziehen würden.
Auch die Länder würden von einem Steueranreizmodell massiv profitieren. Natürlich bestimmte Länder, in denen Film- und Fernsehindustrie ansässig ist. Aber aus meiner Sicht ist zu wenig geredet worden.
Immerhin plante Wolfram Weimer als Ersatz für ein Steueranreizmodell, die Bundesfilmfördermittel auf 250 Millionen Euro fast zu verdoppeln. Allerdings wurden diese Mittel jetzt aufgrund der angespannten Haushaltslage um 50 Millionen gekürzt. Wenigstens soll nun die ebenfalls seit langem von der Branche geforderte Investitionsverpflichtung für Streamer und TV-Sender kommen, die es in vielen anderen Ländern bereits gibt. Allerdings sehen viele die geplante Quote von 8% des Umsatzes, die in heimische Produktionen investiert werden müssten, als zu niedrig an. Die Unzufriedenheit mit dem Kulturstaatsminister wächst.
Wir vermissen oft Sachkenntnis, oft auch die Beschäftigung mit unseren Themen, die etwas tiefer geht. Wir haben Kulturstaatsministerinnen und Kulturstaatsminister erlebt, die sich wesentlich stärker mit dieser Branche auseinandergesetzt haben. Das vermissen wir bei Staatsminister Weimer definitiv.
Auch das Vorstandsmitglied des Produktionsverbandes Producers of Germany, Britta Strampe, befürchtet negative Folgen des Förderstopps.
Im Einzelfall muss man jetzt eben eruieren, was das für die einzelnen Projekte bedeutet, weil Drehbeginne natürlich nicht einfach per se verschoben werden können. Und auch gerade im Bereich Dokumentarfilm, wo die Dinge ja manchmal weitaus weniger planbar sind als im Spielfilm, ist das eine wirklich verheerende Nachricht.
Strampe kritisiert, dass die Kürzungen vom Kulturstaatsminister ad hoc durchgezogen wurden, ohne erkennbare Überlegungen, Kompensation zu schaffen.
Wichtig ist einfach, dass seitens des BKM auch bedacht wird, eben was für eine Außenwirkung das hat. Anfang des Jahres gab es den großen Filmbooster mit 250 Millionen Euro, der angekündigt war. Natürlich, Haushaltskürzungen finden gerade überall statt. Gleichermaßen kommt diese Ankündigung der Kürzung auf vielleicht bis zu 200 Millionen gerade dann doch relativ schnell. Und man fragt sich, warum wurde das nicht vorausgesehen?
Die Kürzungen der Bundesmittel um 50 Millionen betreffen nicht nur die deutschen Filmproduktionen. Gedacht waren die Zuschüsse auch, um ausländische Produktionen nach Deutschland zu locken.
Wenn unsere ausländischen Partner sehen, okay, Deutschland ist irgendwie kein zuverlässiger Standort, dann wird genau nicht dieser Effekt eintreten, Filmhits made in Germany, sondern man wird andernorts mit seinen Produktionen hinziehen.
Die Einsparungen treffen die deutsche Filmbranche gerade in einem Moment, in dem sie nach Jahren der wirtschaftlichen Krise wieder anfing, Licht am Horizont zu sehen. Auch künstlerisch konnte der deutsche Film zuletzt auf internationalen Festivals reüssieren.
dieses Jahr fing schon sehr gut an. Auch in Sundance wurde ja zum Beispiel eine deutsche Koproduktion ausgezeichnet. Der Goldene Bär ging dieses Mal an eine majoritäre deutsche Koproduktion. Was ein Wesensmerkmal ist, glaube ich, des deutschen Films auch hier, ist, dass es in der Regel Koproduktionen sind, internationale Koproduktionen, weil allein aus Deutschland sind die Projekte einfach in der Regel nicht zu finanzieren.
Aus der deutschen Filmbranche kommen jetzt nach dem Förderstopp Forderungen, ein Steueranreizmodell einzuführen. Dass die Fördertöpfe für 2026 bereits im August leer sind, zeige den finanziellen Bedarf des deutschen Films. Das Steueranreizmodell umzusetzen, würde allerdings immense politische Durchsetzungskraft und Ausdauer benötigen. Ob Kulturstaatsminister Weimer, der eher für Schnellschüsse bekannt ist, das erreichen kann und will, erscheint mehr als fraglich.
Christian Berndt über eine Filmbranche, die immer mehr das Vertrauen in die Kulturpolitik des Bundes verliert.
Heimkommen, eigentlich klingt das nach Vertrautheit, nach einem Ort, an dem man weiß, wer man ist und wo man hingehört. Für Hein im Spielfilm Der Heimatlose ist die Rückkehr in sein Heimatdorf allerdings der Beginn eines Albtraums. Niemand erkennt ihn wieder, selbst sein Jugendfreund nicht. Die Dorfgemeinschaft zweifelt daran, dass er tatsächlich derjenige ist, für den er sich ausgibt, und richtet ein eigenes Gericht ein, um darüber zu entscheiden.
Bitte zeige uns das Grab deines Vaters.
Ich war seit 14 Jahren nicht mehr hier.
Du erinnerst dich ja scheinbar sehr genau an die Beisetzung. Dann wirst du wohl noch wissen, wo sich das Grab befindet.
Ein Ausschnitt aus Der Heimatlose von Kai Stenicke. Der Film hatte bei der Berlinale seine Premiere. Es geht unter anderem um Erinnerungen und Identität, vor allem aber um die Frage, wie eine Gemeinschaft ihre Regeln festlegt und was mit einem Menschen geschieht, der nicht mehr in dieses Gefüge passt. Über diesen Film und die Idee von Heimat spreche ich mit dem Regisseur Kai Stenicke. Guten Tag.
Hallo.
Ja, der Titel Der Heimatlose könnte erstmal so ein bisschen irritieren, denn Hein kehrt an den Ort zurück, an dem er ja aufgewachsen ist, und wird dort aber zum Fremden. Was bedeutet Heimat für Hein?
Also im Film und für Hein geht es sehr viel um ein Gefühl der Zugehörigkeit und ein Ort, wo man wirklich man selbst sein kann. Und diese Suche spiegelt der Film und Heins Reise wider.
Es ist ja eine Insel, auf die er zurückkommt, ein Dorf, das nicht näher beschrieben wird, in einer Zeit, die in der Vergangenheit liegt, aber welche Zeit, weiß man nicht genau. Und er kommt also in eine Gemeinschaft zurück, die offenbar sehr genau weiß, wer zu ihr gehört und wer nicht. Wie entsteht dieses Gefühl von Zugehörigkeit innerhalb eines solchen Dorfes?
Naja, im Film ist es tatsächlich so, dass diese Gemeinschaft auf einer winzig kleinen Insel mitten im Nirgendwo lebt. Und das war tatsächlich sehr wichtig für den Film, weil diese Gemeinschaft total isoliert ist, aber auch sehr abhängig voneinander ist. Also sie müssen sich aufeinander verlassen, um auch überleben zu können. Und das heißt, sie sind von Natur aus schon sehr, sehr verdächtig gegenüber Fremden, die in diese Gemeinde reinkommen. Und das war quasi der Konflikt, den ich aufmachen wollte, dass Hein, der lange Zeit am Festland war, in diese Gemeinde zurückkehrt wie eine Art Fremdkörper. Und dass daraus dieses Gefühl der Ablehnung und Nichtzugehörigkeit entsteht.
Im Verlauf dieses Verfahrens, was dann beginnt, nämlich ein Dorfgericht entscheidet darüber, ob er denn nun wirklich der Hein ist, der er ausgibt, zu sagen. Und dafür muss er bestimmte Fragen beantworten, wie eben zu hören war, wo ist das Grab deines Vaters? Und die Dorfgemeinschaft muss dann auch ihre eigene Vorstellung davon verteidigen, wie die gemeinsame Vergangenheit gewesen ist. Also es geht nicht mehr nur um Hein. Was sagt dieses Verhalten über die Stabilität einer Gemeinschaft aus?
In diesem Gerichtsprozess geht es sehr viel um Erinnerungen und auch um die Subjektivität von Erinnerungen. Und da steht sehr viel im Raum, wie Hein seine Vergangenheit sieht und wie diese Gemeinde seine Vergangenheit sieht. Und diese Vorstellungen clashen aufeinander und treffen quasi aufeinander. Und diese subjektive Wahrnehmung von Erinnerung war halt etwas, was mich sehr fasziniert hat, was auch zurückgeht auf meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe in meiner Kindheit und Jugend. Ich bin im kleinen Ort in NRW aufgewachsen und hatte da oft das Gefühl, dass ich nicht ich selbst sein kann. Und wenn ich aber dann später mit meiner Familie und Freunden über meine Vergangenheit gesprochen habe und über meine Kindheit gesprochen habe, waren sie oft überrascht, was ich durchgemacht habe. Und das hat mich fasziniert, weil ich habe dann erkannt, dass ich das alles in mir getragen habe und nicht nach außen gezeigt habe. Und dann war halt wirklich die Frage für mich, was ist die wahre Erinnerung hier? Wie ich mich gefühlt habe oder wie ich es nach außen gezeigt habe? Und das ist quasi in diesen Prozess eingeflossen.
Ja, es gibt eine andere Frage, die das Dorfgericht stellt, nämlich er soll einen Fisch ausnehmen. Und ein Dorfbewohner erzählt dann, wie der junge Hein den Fisch ausgenommen hat. Der Dorfbewohner sagte, das war exzellent, und Hein meinte halt irgendwie, er konnte das noch nie und er kann es auch jetzt nicht und er musste es machen und das war eine Katastrophe. Wie gesagt, das zeigt nochmal, wie unterschiedlich die Erinnerung ist, und anhand dieser Erinnerung wollte man ja irgendwie in der Dorfgemeinschaft eine Wahrheit etablieren. Welche Rolle spielt die persönliche Erinnerung in einer Gemeinschaft, die sich auf ja eine gemeinsame Vergangenheit geeinigt hat?
Ja, das ist der Konflikt des Films tatsächlich. Und die Frage, wo hat man mit seiner eigenen Wahrheit und seiner subjektiven Wahrnehmung einen Platz in einer solchen Gemeinde? Und wo fängt man an, dass man konform sein muss mit dem Rest der Gemeinde? Und das ist quasi der Konflikt des Films und das ist quasi auch die Reise, die Hein macht, zu erkennen, okay, wie weit bin ich bereit zu gehen, um von dieser Gemeinde akzeptiert zu werden und ein Teil dieser Gemeinde zu sein.
Was stellt es eigentlich mit Hein an, seine eigene Geschichte zu beweisen? Was macht diese Situation mit seinem Verhältnis zu sich selbst?
Das ist die innere Reise des Charakters tatsächlich. Und das ist eine Erfahrung, die auch sehr persönlich ist. Wie weit ist man bereit, eigene Teile von sich zu opfern, um in der Gemeinde und in einer Gemeinschaft angenommen zu werden? Mhm. Und inwieweit schützt man sich auch, indem man eine Schutzschicht aufbaut und Teile von sich selbst kreiert, die vielleicht von Natur aus gar nicht so gegeben wären, nur um sich zu schützen und nur um nicht ausgeschlossen zu werden. Und das ist was, was einen ein Leben lang begleiten kann, gerade wenn es in der Jugend und Kindheit passiert, in diesen sehr formativen Jahren, wo man das Gefühl hat, man kann nicht man selbst sein und man muss eine Rolle spielen oder vorgeben, jemand anders zu sein. Und das begleitet einen ein Leben lang, herauszufinden, okay, welche Teile von mir sind eigentlich wirklich ich und welche Teile habe ich kreiert als Schutzschild.
Der Film lässt ja auch dabei bewusst offen, wie verlässlich die Erinnerungen der Figuren sind. Wie haben Sie beim Schreiben und Inszenieren mit dieser Unsicherheit gearbeitet?
Ja, das war die Faszination für mich tatsächlich, dieses ambivalente Gefühl von, okay, jeder hat seine eigene Wahrheit und diese Gemeinde hat halt ihre Wahrheit und Hein hat seine Wahrheit. Und da muss man nicht unbedingt sagen, das ist die echte Wahrheit, sondern wie gesagt, Gefühle können auch eine Wahrheit haben. Und wie man sich gefühlt hat, hat auch einen Platz in der Erinnerung. Und deswegen spielt der Film sehr mit dieser Ambivalenz, welche Erinnerung jetzt wirklich die richtige ist.
Ganz spannend ist ja auch die Szenerie. Also ich sagte schon, die Geschichte spielt auf einer Insel. Aber das Interessante ist, das Dorf ist keine realistisch gebaute Dorfgemeinschaft, sondern die Häuser sind offene, fragmentierte Kulissen, also jemand geht rein ins Haus und dann ist ein bisschen Bühne und dann sieht man aber hinten dann die Landschaft wieder. Was verändert diese Künstlichkeit an unserem Blick auf die Gemeinschaft?
Es betont auf jeden Fall den parabelhaften Charakter der Geschichte, was mir sehr wichtig war. Und sehr viele Entscheidungen, die ich getroffen habe, waren dem zugrunde gelegt. Das geht los mit dem historischen Setting, dass es halt in der Vergangenheit spielt, aber auch gleichzeitig nicht der Finger drauf gelegt werden kann, welches Jahr genau das jetzt ist. Und auch diese Insel, dieser märchenhafte Ort außerhalb der Welt, all diese Entscheidungen waren dem parabelhaften Charakter der Geschichte geschuldet und so auch das Szenenbild tatsächlich. Also der Gerichtsprozess, den habe ich schon immer als eine Art Amphitheater gesehen, wo die Dorfbewohner halt so eine Art Amphitheater aufbauen, wo dieser Prozess abläuft, als eine Art Theaterstück für die Dorfbewohner. Und dann hat sich aber gezeigt, dass wir nicht genug Budget hatten, tatsächlich ein komplettes Dorf aufzubauen. Und dann war so ein bisschen die Frage, okay, wie können wir denn diesen Film mit den Mitteln, die wir haben, erzählen? Und wie kann man diesen theaterhaften Aspekt, den ich schon für das Dorfgericht hatte, ausweiten auf das Dorf? Und war sehr inspiriert von Dogville von Lars von Trier, ein Film, der auf einer Theaterbühne spielt, aber mir war es halt wichtig, dass man diese Theaterbühne mit der Landschaft der Insel verschmilzt und dass man immer noch diese Insel als Ort wirklich hat und überall auch spürt. Und am Ende war das wirklich, dass es aus der Not eine Tugend geworden ist, weil es diesem Film so viel mehr gibt durch das offene Szenenbild. Das spiegelt halt total die Themen des Films wider. Es geht darum, immer auf einer Bühne zu sein und immer eine Rolle zu spielen, aber auch in so einem kleinen Ort, wo jeder alles über jeden weiß. Es gibt keine Rückzugsräume, alles ist offen. In seinen eigenen Häusern kann man sich nicht mehr verstecken und zurückziehen, weil alles offen für Bewertung ist. Und auch für Hein als Charakter. Er kommt zurück an einen Ort, an den er sich nur fragmentiert erinnert. Und so sind auch die Häuser nur Fragmente.
Genau, das wollte ich nämlich fragen. Dogville ist ja, da sind die Häuser nur angedeutet durch Striche auf dem Boden. Sie haben ja die Kulissen und dann eben dieses Offene. Ich wollte Sie eigentlich genau fragen, was das mit der Privatheit anstellt, wenn Menschen eigentlich ständig dem Blick der anderen ausgesetzt sind. Das finde ich sehr interessant. Aber kommen wir vielleicht nochmal zur Sprache, denn die Sprache der Figuren ist auch so ein bisschen stilisiert. Also wie haben Sie diese besondere Sprechweise entwickelt und was sollte sie über diese Welt des Films vermitteln?
Ja, das geht auch wieder in diese Richtung der Parabel, die ich erzählen wollte. Und wir befinden uns in einer historischen Welt und wir befinden uns an einem sehr besonderen Ort auf dieser Insel und ich wollte das auch in der Sprache reflektieren tatsächlich. Und wir haben in gewisser Weise unsere eigene Sprache kreiert, die historisch angelehnt ist. Und das habe ich tatsächlich so gemacht, dass ich die Dialoge in modernem Deutsch geschrieben habe erst und auch mit einem Rhythmus, den ich mir selbst vorgesprochen habe, um zu sehen, okay, funktionieren diese Dialoge für mich und kann ich einen authentischen Rhythmus in dieser Sprache haben? Und dann habe ich mich mit einer sehr guten Freundin, mit der ich zusammen studiert habe, die sehr gute Dialoge geschrieben hat, haben wir immer uns jedes Wochenende zusammengesetzt und sind durch die ganzen Dialoge gegangen und haben immer die Wörter rausgesucht, die uns zu modern erschienen und haben da historische und altertümliche Alternativen für gesucht. Zum Beispiel war uns das Wort vielleicht leicht zu modern. Und dann haben wir gesucht und sind auf das Wort womöglich gestoßen und haben halt jedes vielleicht im Dialog durch womöglich ersetzt. Und so ging es mit einigen Wörtern, zum Beispiel sicher ist dann gewiss geworden. Und so haben wir Stück für Stück, Wort für Wort unsere eigene Sprache kreiert.
Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, womöglich, wenn man das irgendwie sprechen soll, da entsteht schon eine gewisse Künstlichkeit. Gleichzeitig hat man den Eindruck, dass die Figuren ja, dass die Emotionen sehr wahrhaftig sind. Wie haben Sie mit den Schauspielenden das austariert, diese Balance gefunden zwischen der Künstlichkeit der Sprache und der Wahrhaftigkeit in Anführungszeichen der Emotionen?
Ja, das war eigentlich für mich der wichtigste Punkt, dass man trotz des historischen Settings und auch trotz der offenen Häuser, die ja auch eine Abstraktion haben, und dieser historischen Sprache, dass man trotzdem mit der Geschichte mitgeht, das war immer der wichtigste Punkt für mich und dass man trotzdem emotional dranbleibt an dieser Geschichte und mit Hein, unserem Hauptcharakter, durch diesen Film geht. Und deswegen waren mir alle anderen Instrumente, die ich hatte, waren mir immer sehr, sehr wichtig, dass man den Zuschauer sehr, sehr nah dran hält. Und dazu gehörte das Spiel, dass das so authentisch wie möglich und so wahrhaftig wie möglich ist und dass man mit dieser Sprache so natürlich und emotional glaubhaft umgeht wie möglich. Und das hat sich im Casting tatsächlich dann schon gezeigt, okay, wer kann mit dieser Sprache umgehen und wer hat einen Zugang zu dieser Sprache? Und wir sind einfach gesegnet mit einem ganz großartigen Cast, bis in die kleinsten Nebenrollen haben wir tolle Schauspieler und Schauspielerinnen dabei, die halt mit dieser Sprache eine wunderbare Arbeit gemacht haben. Und genau das nicht passiert, dass man außen vor bleibt und eine Distanz da ist, sondern sie tatsächlich die Zuschauer sehr nah ranholen.
Der Film hatte ja bei der Berlinale Premiere in der Reihe Perspectives, also eher einer Nachwuchsreihe. Wie haben Sie die Premiere wahrgenommen und die internationale Aufmerksamkeit, die ja doch auch auf dieser Reihe liegt?
Ja, also es war total schön, aber für mich war es auch sehr mit Druck behaftet, einfach weil dieser Film so persönlich ist und weil ich so lange an ihm gearbeitet habe. Also von der ersten Idee bis zum fertigen Film waren es 10 Jahre tatsächlich. Mhm. Und dann das erste Mal diesen Film wirklich der Welt zu zeigen und mit der Welt zu teilen, das war schon mit Druck behaftet und gleichzeitig ist die Berlinale, natürlich passiert so viel dann während der Berlinale. Ich weiß noch, dass ich von der Premiere, die am Freitagabend war, dass ich bis zum Sonntagabend gebraucht habe, um erstmal zu verstehen, okay, ich glaube, der ist ganz gut angekommen und ich glaube, die Reaktionen waren ganz positiv.
Und jetzt können Sie alle ins Kino gehen und sich den sehr, sehr faszinierenden Film ansehen. Der Heimatlose von Kai Stenicke ab Donnerstag im Kino. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio.
Vielen Dank.
In etwas mehr als 3 Wochen, am 14. September, findet wieder die Emmy-Verleihung statt, der wichtigste Fernsehpreis der Welt. Da gehören in der Comedy-Kategorie Serien wie Hacks, The Bear und Widow's Bay zu den größten Favoriten. Alles humorvolle Serien, keine Frage. Aber was in den letzten Jahren bei den Emmys fehlt, das sind die klassischen Sitcoms, wie sie früher das Fernsehprogramm dominiert haben, aufgenommen vor Studiopublikum und mit eingeblendeten Lachern. Wie kommt es, dass dieses Komödienformat in den letzten Jahren so selten geworden ist? Und deutet eine Serie wie Leanne bei Netflix, die nächste Woche in die 2. Staffel geht, auf ein mögliches Comeback der guten alten Sitcom hin? Der Filmkritiker Patrick Heidmann hat sich dazu ein paar Gedanken gemacht. Patrick, die Liste der legendären Sitcoms ist ja sehr, sehr lang. Wenn ich da denke an I Love Lucy, an Cheers, Friends oder How I Met Your Mother. Warum ist dieses Genre in den letzten Jahren so selten geworden?
Ja, im Grunde ist das eine schleichende Entwicklung, würde ich sagen, die jetzt sicherlich schon vor 20 Jahren begonnen hat, wenn man sich das genau überlegt. Damals nahm ja das sogenannte goldene Serienzeitalter seine Fahrt auf. Mutige, komplexe Dramen wie Mad Men oder Breaking Bad waren in aller Munde. Die waren produziert von Kabel- und Pay-TV-Sendern. Und alles, was so ganz gewöhnlich im frei empfangbaren Fernsehen lief, das galt als als altmodisch, als zu weichgespült, zu sehr für die breite Masse. Und dazu gehörten eben vor allem diese klassischen Sitcoms. Dieses bewährte Konzept mit mehreren Kameras im Studio gefilmt und Lacher vom Publikum, das schien irgendwie uncool und selbst die großen Sender fingen dann nach und nach an, auch bei den Comedy-Serien andere Formate auszuprobieren. Also wenn ich da denke an The Office oder 30 Rock, selbst Modern Family, die hatten plötzlich einen anderen Look, einen anderen Humor und galten als deutlich cooler als zum Beispiel Big Bang Theory. Und dann kam ja auch noch das Streaming-Zeitalter und da wollte man erst recht nichts mehr zu tun haben mit dem klassischen Fernsehen, setzte noch mehr auf Formate, die ja High-Concept waren, die genreübergreifend waren, nicht in Schubladen passten. Und da vermischten sich auch Comedy und Drama immer mehr, auch weil zeitlich diese Begrenzung, 30 Minuten Sitcom, 60 Minuten Drama, die fielen auch weg. Und so kam es dann, dass ganz andere Sachen entstanden, wie eben The Bear oder Hacks. Man denke auch an Marvelous Mrs. Maisel, Emily in Paris. Das war alles leicht und humorvoll, aber eben keine klassische Sitcom.
Ganz verschwunden sind Sitcoms aber nicht. Also bei Netflix läuft, wie schon erwähnt, Leanne zumindest so erfolgreich, dass am 27. August die zweite Staffel startet. Was ist das für eine Serie? Klassische Sitcom?
Wirklich ganz klassisch. Und das erinnert zum Beispiel an Roseanne, diesen 90er-Jahre-Klassiker. Denn Leanne, das ist die in den letzten Jahren in den USA sehr populär gewordene Komikerin Leanne Morgan. Und die Serie erzählt nun basierend auf deren eigenen Leben und deren Persona von einer religiösen Südstaatenhausfrau, nicht mehr ganz jung, die sich gerade von ihrem Mann trennt und ansonsten mit ihrer Schwester, ihren Eltern und ihren erwachsenen Kindern beschäftigt ist. Und produziert hat das Ganze Chuck Lorre. Der hat damals bei Roseanne angefangen und auch steckt auch hinter Two and a Half Men, Big Bang Theory, Mom, solchen klassischen Sitcoms. Und genau so sieht jetzt Leanne eben auch aus. Es ist eine Familien-Sitcom mit Wohnzimmerkulisse, Sofa in der Mitte. Zwischen den Szenen ist das Haus von außen eingeblendet und die Pointen, die kommen so, dass die SchauspielerInnen immer genug Zeit lassen, damit auch wirklich gelacht werden kann. Das ist im Vergleich zur Konkurrenz irgendwie so ein bisschen entschleunigt, fast bescheiden und irgendwie auch sympathisch, auch weil Leanne Morgan wirklich sehr angenehm ist. Aber der Humor, das muss man dann doch zugeben und auch die Geschichten sind schon eher schlicht und ein bisschen harmlos.
Und im Großen und Ganzen ist Leanne eher eine Ausnahmeerscheinung oder kommen Sitcoms alter Schule jetzt auch tatsächlich zurück?
Komplett zu Grabe getragen, würde ich sagen, haben wir die Sitcom ja nie. Es gab sie schon immer hin und wieder. Wir haben es nur, glaube ich, kaum mitbekommen. Also in den USA, ich habe nochmal nachgeguckt, lief zum Beispiel gerade 8 Jahre lang eine Serie namens The Neighborhood. Ich kenne niemanden, der da je drüber gesprochen hat. Oder auch bei Netflix, The Upshaws. Das war eine Sitcom über eine schwarze Arbeiterklassefamilie. Die ging gerade erst nach 5 Jahren zu Ende. Also es gab sie immer wieder, aber im Moment habe ich das Gefühl, erhöht sich tatsächlich die Schlagzahl. Also bei Disney Plus, da versuchte man sich kürzlich an Mid-Century Modern. Es gab jetzt einen Ableger von Big Bang Theory, eine Neuauflage von Frasier. Und in den USA kommt nächsten Monat tatsächlich auch eine große neue Sitcom über eine Beziehungsgeschichte, prominent besetzt mit Tia Leoni und Jamie Lee Curtis namens Newlywed. Also da passiert viel. Ich habe schon das Gefühl, die Sitcoms gewinnen zumindest an Land wieder. Tendenz steigend.
Und wie erklärst du dieses potenzielle, ich will nicht sagen Comeback, aber an Land gewinnen?
Ja, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus verschiedenen Gründen. Zum Ersten sind wir im Moment doch in einer Krisenzeit, würde ich mal sagen. Und da wächst das Bedürfnis nach Humor ja immer sehr. Und da reicht es dann vielleicht nicht, eine Serie über Stress in der Restaurantküche zu gucken, um sich abzulenken. Und dazu kommt, dass in Hollywood ganz allgemein gerade zu beobachten ist, wie man doch ein bisschen weggeht von Experimenten, von allzu progressiven Geschichten und man sich wieder hinwendet zu einem konservativen Publikum, das vielleicht nicht in den Metropolen lebt, sondern in der Mitte des Landes, vielleicht auch Trump wählt. Und da passt natürlich so eine klassische Sitcom ganz gut. Plus, dass wir ja alle gerade doch sehr uns um Nostalgie drehen, habe ich das Gefühl, im Serienbereich. Und wir werden scheinbar gerne daran erinnert, wie wir uns früher gefühlt haben vor dem Fernseher. Und auch da passen dann natürlich so verlässliche Erzählstrukturen wie bei einer Sitcom. Plus, die Streamingdienste merken eben auch, dass bei ihnen diese alten Sachen gerne geguckt werden. Also es sind nicht immer die neuen Prestige-Produktionen, die die Zuschauer anlocken, sondern immer noch Friends, Seinfeld, Two and a Half Men. Und da hofft man wahrscheinlich, dass man sich von diesem Kuchen noch ein bisschen was abschneiden kann mit neuen Sitcoms.
Und um jetzt doch nochmal den Bogen zu den Emmys zu schlagen, die nächsten Monat verliehen werden. Hast du denn einen Tipp, welche Comedy-Serie da am Ende vielleicht den Preis mit nach Hause nehmen wird?
Ja, also eine Sitcom wird es definitiv nicht, denn Leanne und Co. sind ja wie gesagt nicht nominiert. Letztes Jahr war Hacks der große Gewinner und da geht es zumindest um eine Komikerin als Protagonistin. Das würde also passen und ich könnte mir schon vorstellen, dass diese wirklich tolle 5. und letzte Staffel der Serie wieder einen Emmy gewinnen wird. Aber wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, dann könnte ich mir vorstellen, dass es eine Überraschung gibt und Widow's Bay am Ende gewinnt. Obwohl oder vielleicht gerade, weil das doch mindestens so sehr eine Horrorserie ist wie eine Komödie.
Also am 14. September wissen wir mehr. Da werden die Emmys verliehen. Eigentlich gesprochen haben wir aber über das mögliche Comeback der Sitcom. Am 27. August startet nämlich die zweite Staffel von Leanne bei Netflix. Vielen Dank, Patrick Heidmann.
Danke.
Stereo Total, das waren Breze Göring und Françoise Cactus. Ein Duo, das seit den frühen 90er Jahren von Berlin aus Punk, Chanson, elektronische Musik und jede Menge Do-It-Yourself-Energie miteinander verbunden hat und damit weit über Deutschland hinaus bekannt wurde. Mit Songs wie diesen.
Wir tanzen konzentriert, wir tanzen im Viereck. Wir tanzen konzentriert, wir tanzen im Viereck. Wir tanzen konzentriert, wir tanzen im Viereck.
Wir tanzen im Viereck, ein Song von Stereo Total. 2021 starb Françoise Cactus, aber ihre Stimme ist jetzt im Kino zu hören. Breze Göring greift in seinem ersten Spielfilm Für immer 16 auf einen unvollendeten Roman von Françoise Cactus zurück. Im Film treffen drei ehemalige Freundinnen nach Jahren wieder aufeinander. Sie haben früher gemeinsam Experimentalfilme gedreht, aber inzwischen haben sie sehr unterschiedliche Wege genommen. Im Urlaub beschließen sie, noch einmal einen Film zu machen.
Ich schreibe gerade das Drehbuch über Dementia. Was denkst du, warum sie mordet?
Lilith Stangenberg spielt Charlotte und diese Dementia im Film im Film. Gedreht ist das Ganze auf Super 8 mit einer bewusst rauen, unperfekten Ästhetik. Und die Musik von Stereo Total zieht sich durch den gesamten Film. Für immer 16 hatte beim Filmfest München Premiere. Mit Breze Göring habe ich vor der Sendung gesprochen über Underground, Freundschaft, gescheiterte Kunst und seine ganz eigene Vorstellung vom Filmemachen. Eingangs habe ich ihn gefragt, ein Film über Menschen, die ihre Jugend wiederholen wollen, indem sie einen Film machen. Was hat sie daran interessiert?
Dass man die in einem Satz wiedergeben kann. Also ich fand, dass Françoise ganze Arbeit geleistet hat, indem sie sich so einen guten Plot überlegt hat.
Diese drei Figuren haben einmal, erfahren wir, Kunst zusammen gemacht, sind daran gescheitert, auf ganz unterschiedliche Weise. Charlotte ist erfolgreich geworden, Helena ist verbittert, Oskar hat die Kunst aufgegeben. Es scheint auch so ein bisschen um diese Idee des Scheiterns zu gehen. Was interessiert Sie daran?
Das ist auch die Erfahrung, die wir vielleicht mit Stereo Total gemacht haben. Also es ist sehr schwierig, denselben Esprit über viele Jahrzehnte aufrechtzuerhalten. Und insofern glaube ich, dass diese drei Aggregatzustände in jedem, der sich künstlerisch betätigt, irgendwie immer gleichzeitig existieren. Also irgendwie gibt es immer ein Ausverkauf, eine Verweigerung und eine Resignation gleichzeitig.
Wenn wir über die drei Freundinnen sprechen, also die kommen nach vielen Jahren wieder zusammen. Und es gibt ja offensichtlich irgendwas, was die Zeit auch überdauert hat in der Beziehung, obwohl sie dann auch im Film brechen die alten Konflikte wieder auf. Sie sind neidisch, verletzen sich, konkurrieren und wollen aber unbedingt trotzdem zusammen diesen Film machen. Was hält diese oder solche Freundschaften eigentlich zusammen?
Das weiß ich nicht. Françoise hat sich diese Geschichte ausgedacht, das ist für die Freundschaft wahnsinnig wichtig gewesen. Und zum Beispiel zu der Person, die im Film als Helena dargestellt ist, das war so eine ganz langjährige Freundschaft, in der es auch irrsinnig gekracht hat und sogar manchmal verlässlich oft gekracht hat. Und ich glaube, so Streit und Auseinandersetzung war für sie ganz wichtig gewesen. Und ich glaube auch, dass sie, Françoise, ich spreche jetzt mal für Françoise, versucht hat, so eine Art Gegenentwurf vielleicht zu Sachen, die ihr in der Gesellschaft nicht gefallen hat, zu formulieren. Das ist Liebe und das ist Freundschaft und das ist wertvolles Miteinander von Menschen. Zum Beispiel auch mit diesem Lied Wir tanzen im Viereck, was zum Schluss läuft, was der einzige Text, der nicht von Françoise stammt, der von Wolfgang Müller stammt. Da hat Françoise so eine ganz tolle Interpretation gemacht, dass ihr so gut diese Idee von Liebe gefällt, dass ich bewege mich genau wie du und ich will dein Zwilling sein. Und also nicht so eine Liebe wie bei Werther, ich liebe und deswegen kann ich nicht anders, sondern ich wähle mir das ganz bewusst aus, ich will das so und nicht anders, ja.
Ja, und die Schauspielenden, die tanzen ja sogar noch dann zu diesem Song.
Das stimmt,
ja. Wie ist diese Choreografie entstanden? Weil ich fand, sie war unglaublich passend zum Song.
Die sind ganz schön talentiert, was Tanz bedeutet. Also ich kann es ja jetzt hier verraten, wir haben ohne Musik gedreht. Ich habe denen gesagt, jetzt tanzt mal einfach und bin dann weggegangen. Und vielleicht haben sie das im Kopf gehabt. Oder also Mücke ist sowieso passionierte Tänzerin, Twiggy auch. Also die beiden habe ich bei Konzerten eigentlich immer gesehen, wie sie sich bewegt haben zur Musik und die anderen beiden auch sehr gut, ja.
Also die drei wollen zurück zu ihrer Art, Filme zu machen. Und auch sie, Brigitte Göring, lassen ihren Film sehr roh, körnig und unperfekt aussehen. Wie sind Sie auf diese Form gekommen?
Ich wollte schnell fertig werden. Und mit Super 8, das ist ein sehr dankbares Medium. Das kann man filmen und sich entwickeln lassen und hinterher angucken. Und das sieht einfach sofort gut aus. Oder sieht so aus, wie ich die Wirklichkeit wahrnehme. Und vielleicht mit einer digitalen oder moderneren Kamera wäre das auch möglich, zu so einer Ästhetik dahin zu kommen. Aber man würde nur über sehr viele Umwege und sehr viele Entscheidungen, die man dann ästhetisch treffen müsste, dahin kommen, wo man mit Super 8 schon automatisch ist.
Ja, was passiert, wenn man auf Super 8 dreht? Also sehr, sehr, sehr analog.
Man hat keine Kontrolle. Mit jeder anderen Kamera kann man sich es hinterher nochmal schnell angucken, ob alles drauf ist. Oder man kann sogar eine zweite Szene drehen. Das ist bei Super 8 so erstmal nicht möglich. Man weiß nicht, was man da gerade gefilmt hat. Und sogar bei uns kam erschwerend hinzu, dass wir hatten eine alte Kamera. Da wusste man auch nicht, ob die überhaupt gefilmt hat. Und gleichzeitig habe ich versucht, alle ein bisschen zu ermahnen. Super 8 ist auch irgendwie, na gut, es ist teuer, aber trotzdem, da werden Chemikalien verwendet, also wir verschwenden das jetzt nicht, deswegen haben wir jede Szene genau einmal gedreht. Und manchmal war ich beim hinterherigen Ansehen verblüfft, dass der Motor gestreikt hat, die Szene so kurz war, die Szene unscharf war. Und das heißt, es ist sehr gut, nicht sich am Anfang ein Ziel zu setzen, wo man hin will, sondern es ist sehr viel besser, wenn man sich an das gewöhnt, was man dann hinterher hat.
Ah ja, das ist interessant. Also man merke dem Film an, dass sie in Anführungszeichen Fehler nicht korrigieren wollten, konnten, ja auch zu gewissem Grade. Ein Bild ist manchmal zu dunkel, Bewegung ist nicht sauber, Satz sitzt nicht exakt auf dem Mund, wobei das ja nochmal ein extra Thema ist, denn die sind ja hinterher oder vorher eingesprochen worden. Wann wird aus einem, ich sage in Anführungszeichen Fehler, weil Sie nehmen das ja wahrscheinlich gar nicht so wahr, für Sie eine filmische Entscheidung?
Komme so von der Musik her und da sind ganz oft, dass so Verzeichnungen oder Imperfektionen immer das sind, was mich zumindest als Hörer fesselt und beim Stück bleiben lässt. Und manchmal ich von so einer Hochglanzfläche, die so eine Perfektion hat, also wo alles richtig gemacht worden ist, mein Ohr abgleitet und ich den Blick gar nicht richtig dran heften kann. Und deswegen denke ich immer, wir machen lieber ein paar Fehler. Darüber hinaus lerne ich ja auch aus Fehlern, deswegen mal schnell ein paar Fehler machen, um was zu lernen.
Besonders ungewöhnlich ist tatsächlich, finde ich, auch der Ton, denn die Stimmen wirken manchmal eher wie eine Erzählung, die über den Bildern liegt, als wie jetzt so ein klassischer Dialog. Die Dialoge sind auch separat eingesprochen, wodurch auch so eine bestimmte Distanz zu den Figuren entsteht. Was interessiert Sie an diesem Bruch zwischen Bild und Stimme?
Also ich finde das Bild schön und ich mag diese Schauspielerinnen, habe ich auch teilweise deswegen ausgewählt, weil die so schöne Stimmen haben und die ich auch sehr gerne mag. Aber andererseits mag ich, wie die sich präsentieren oder gestikulieren, aber beides passt eigentlich nicht zusammen und ich wollte das Schönste aus beiden Welten.
Man muss natürlich auch sagen, der Film wirkt überhaupt nicht formlos. Also es klingt jetzt vielleicht so, es gibt sehr genaue Bildideen, Kostüme, Musik, Rhythmen, dann teilweise fast surreal komponierte Situationen. Wie viel Planung steckt eigentlich in diesem scheinbar so vollkommen freien Kino?
Also ich habe minutiös geplant. Ich hatte ein Drehbuch, also in meinem Kopf hatte ich es schon genau und dann habe ich jede Szene genau, also damit wir schnell drehen konnten, vorformuliert, dass wir direkt nach Anweisung gedreht haben, ja.
Und nach Anweisung gedreht haben. Sie haben ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Erfahrung als Regisseur. Was hat das bedeutet für die Zusammenarbeit mit den Schauspielenden?
Na, ich habe vorher einmal grob die Situation erklärt und dann habe ich während des Films das Drehbuch vorgelesen und die haben versucht, den Mund dazu zu bewegen.
Klingt ganz logisch.
Ja. Also ich weiß es nicht, ich habe ja nicht die Filmhochschule besucht, also möglicherweise wird den Studierenden da was anderes noch nahegelegt, aber ich würde mal sagen, so wird's gemacht, ne? So machen wir das jetzt.
Sie sprachen ja eben schon von, was Sie auch an der Musik reizte, welche Situation. Bei Stereo Total gehört ja das Unperfekte, das Selbstgemachte auch immer wieder zur Ästhetik. Heißt es, ist diese Haltung auch wirklich jetzt in den Film gewandert?
Ja, also ich bin gar nicht unbedingt auch so, dass es unperfekt sein muss. Ich habe beim Film auch manchmal gedacht, es muss nicht alles ausformuliert werden. Also das Publikum ist, glaube ich, sehr klug und das kann sehr wohl sehen, wenn ich Sachen auch nur andeute, sich den Rest dazu zu denken. Es muss jetzt nicht wie bei einer Märchenplatte zwingend alles so erklärt werden, sondern manchmal ist es wie ein Ideenfilm oder sowas. Oder wie irgendwann bin ich mal bei Mutter Courage gewesen, dem Theaterstück, und das Haus war so klein, wo die oben drauf gesessen hat, dass der Soldat eigentlich von unten greifen hätte können und die da runterholen. Aber es wurde so getan, als wäre das Haus so groß und Mutter Courage wäre da unerreichbar. Und also so dachte ich, naja, so kann ich es auch machen. Ne?
Wenn wir nochmal kurz über die Handlung in der Handlung sprechen. Die Figuren drehen ja im Film ziemlich wilden Krimi über eine Serienmörderin, die Männer umbringt, und plötzlich werden aus den Rollen, die sie spielen, ihre eigenen Konflikte. Was hat sie an diesem Spiel im Spiel gereizt?
Also schon die Idee, dass sie diesen Film drehen, das fand ich wahnsinnig lustig. Und im Buch selber ist das auch gar nicht so ausformuliert, dass sie sich den dann auch nochmal angucken. Aber ich fand das natürlich total interessant, dass es dann auch noch eine andere Ästhetik da drin gibt. Und wir haben es auch digital gefilmt und dann dieses Digitale nochmal mit der Super-8-Kamera abgefilmt, damit es dann auch wirklich anders aussieht als der Rest des Films, ja.
Françoise Cactus ist ja in dem Film nicht zu sehen, aber ihre Stimme ist ständig präsent. Ist ihre Stimme eigentlich auch sowas wie eine eigene Figur?
Oh ja, meine Gedanken kreisten sowieso sehr viel um sie. Eigentlich wollte ich nur so ein paar Stereototal-Lieder verwenden, aber als ich dann das erste drunter gelegt habe beim Schneiden, dachte ich, das mischt sich so schön in die Dialoge rein und wir sind dabei, nochmal der Stimme der Toten Gehör zu verleihen. Und das ist sehr schön, das so zu machen, so zu tun, als wäre sie gerade hier.
Sie haben Ihren ersten Spielfilm gemacht, ausgerechnet einen Film, der sich, könnte man sagen, demonstrativ über viele Regeln des Spielfilms hinwegsetzt oder sie gar nicht erst beachtet. Was haben Sie beim ersten Kinofilm über das Filmemachen gelernt, das Sie vorher nicht wussten?
Dass es ganz gut ist, den Leuten was in die Hand zu geben. Also den Darstellerinnen. Ich habe gemerkt, wie die sich automatisch schon, weil ich das offensichtlich gar nicht bedacht hatte, sich Gegenstände suchen oder was mit ihren Händen machen. Und da hatte ich gedacht, alles klar, ich sehe schon, da sind meine Defizite. Also ich will es jetzt nicht zu laut sagen, sonst sage ich, die stehen ja da nur rum. Also so schlimm war es auch nicht, aber sagen wir mal, ich habe sehr viel darüber gelernt, dass man entweder die Leute noch mehr anleitet, die da spielen, oder sie noch mehr in Ruhe lässt. Ich habe mich jetzt bei dem Film dafür entschieden, sie möglichst in Ruhe zu lassen. Und das hat auch sehr viel Gutes mir gebracht, weil zum Beispiel Lilith so viel Erfahrung von ihrer langjährigen Schauspielerei eingebracht hat, die ich gar nicht hätte liefern können.
Ja, Lilith Stannenberg spielt eben die Charlotte, die erfolgreiche Künstlerin. Wie ist es, mit so einer ja gestandenen Schauspielerin zu arbeiten? Die anderen haben Erfahrung aus anderen Bereichen, aber jetzt nicht vergleichbar mit Lilith.
Lilith ist eine entsetzliche Diva, die hat uns die ganze Zeit gequält und wir mussten, ach Quatsch, also wir spielen ja auch zusammen in einer Band, Lilith, Shangwang und ich, und deswegen kennen wir uns auf so eine andere Art und Weise ganz gut, wie wir zusammen im selben Rhythmus spielen können, wie sich jeder verhält, wenn es beim Konzert aufregend ist oder irgendwas schief geht oder sowas. Das heißt, es ist bei mir sehr großes Grundvertrauen den beiden gegenüber und die wussten auch so ein bisschen, worauf sie sich einlassen mit mir. Insofern war es nur eine Fortsetzung dessen, was wir sowieso gemacht haben.
Brezel Göring, vielen Dank.
Ich sage auch mal vielen Dank für die Einladung.
Für immer 16, der Film, der kommt am Donnerstag ins Kino. Das Kino als Orakel, als visionärer Blick in die Zukunft. 1991 kam James Camerons Terminator 2, Tag der Abrechnung, in die Kinos und wurde für seine bahnbrechenden Spezialeffekte und seine dynamische Action gefeiert. Es geht im Film um ein neuronales Netzwerk namens Skynet, das mit seinen Maschinen die Menschheit auslöschen will. Wenn man sich heute den Film ansieht, dann ist man wirklich erstaunt, wie visionär dieser düstere Science-Fiction war. Heute wissen wir, dass Begriffe wie autonome Waffensysteme, generative Sprachmodelle, künstliche Superintelligenzen, die sich unserer Kontrolle entziehen, längst keine Fiktion mehr sind. Zu seinem 35. Jubiläum kehrt Terminator 2 in einer 4K-restaurierten Fassung ab Donnerstag auf die Leinwand zurück. Und über das Visionäre des Films spreche ich mit Anke Lewicke. Anke, kannst du dich erinnern, wie hast du James Camerons Film damals erlebt? Als düstere, aber ferne Science-Fiction-Fantasie oder hattest du eine dunkle Vorahnung, dass das alles nicht so weit hergeholt ist?
Also ich muss sagen, ich war erstmal überwältigt von den Schauwerten und von der Action. Also die erste Verfolgungsjagd, Susanne, in den ausgetrockneten Entwässerungskanälen von Los Angeles, die war doch schon sensationell. Der schwarze Truck, der von der Brücke da rein donnert, scheppert, kracht am Steuer T-1000 und dann jagt er eben diesen kleinen Jungen auf dem Mofa. Alles echt, der Sound, die Funken, wenn der Truck eben alles den Beton abrasiert. Und dann gibt es aber wieder die nächste Verfolgungsjagd. Da gab es dann schon Morphing, die frühe Technik ganz in den Anfängen. Und da sind T-1000 und T-800 getrennt durch ein Gittertor. Und T-1000 geht einfach dadurch hindurch, weil er ja aus Flüssigmetall besteht. Und also er nimmt dann wieder seine Gestalt an. Und das ist dann so ganz geräuschlos. Also da hat man schon die analoge Action und schon so die erste digitale Action. Da finde ich den Film auch schon ziemlich bahnbrechend. Aber was mir nie aus dem Kopf gegangen sind, sind diese Maschinen am Himmel nach der Apokalypse. Der Film fängt ja erstmal in der Zukunft an, geht dann in unsere Gegenwart zurück. Die haben mich irgendwie immer verfolgt. Und letztlich war ich bei Freunden am Pool und da gab es dann auf einmal den kleinen Poolroboter, der, ohne dass jemand das wollte, einfach in den Pool gerollt ist. Und das hat bei mir dann direkt wieder diese Assoziation an die Maschinen frei gemacht.
Wenn wir auf die popkulturelle Ebene schauen, auch da war der Film ja bereits zukunftsweisend, oder? Also in der Gestaltung der KI.
Ja, auf alle Fälle. Vor allen Dingen war es ja erstmal eine Dekonstruktion vom Mythos Schwarzenegger. Also der war bekannt mit seinen Muckis und Muckis Bodybuilding, alles Handarbeit. Aber hier, die monumentalen Muskeln sind ja eigentlich nur so eine, wie soll ich sagen, eine Tarnhaut. Darunter ist ja die Maschine und dann kommt er ja noch nackt aus der Zukunft in die Gegenwart. Und wir sind dann in dem Maschineninneren drin und sehen, dass alles rötlich ist und er so lauter Daten bekommt, also so schon Computereinsatz. Und dann entdeckt er die richtige Kleidung.
Ich will deine Kleider, deine Stiefel und dein Motorrad.
Ja, und dann sieht er doch ziemlich cool aus in diesem Biker-Outfit. Also er war da auch in einer Biker-Bar. Und das Lustige ist, er nimmt sich ja auch noch immer die Sonnenbrille mit. Also die KI adaptiert da schon so eine Coolness, trägt sie dann aber auch nachts. Also das hat dann wirklich auch popkulturelle Geschichte geschrieben. Und natürlich so Sprüche wie, ja, wie kommt die KI da drauf? Hasta la vista, Baby.
James Cameron hat 2023 in Interviews gesagt, also als es thematisch um die rasante Entwicklung von KI ging, Zitat, ich habe euch gewarnt und ihr habt nicht auf mich gehört. Er meinte damit natürlich die Terminator-Filme. Wenn man sich heute den Einsatz von realen KI-gesteuerten Drohnenschwärmen anschaut, dann war der Regisseur mit seinen Maschinen schon sehr nah an unserer heutigen Realität dran. Wie setzt er denn diese Technologie in Szene?
Ja, da sind wir wieder bei den Maschinen und bei der Zukunft. Und diese Maschinen wurden ja im Film vom Militär entwickelt. Das ist, das hast du ja schon gesagt, dieses System Skynet. Und das Skynet bekommt damit, vielleicht wollen die Menschen uns wieder abstellen. Deshalb werden wir Menschen quasi der natürliche Feind. Und deshalb fangen sie an, uns zu bekämpfen. Und weil du die Drohnen erwähnt hast, die heißen ja Hunter-Killer in dem Film. Und die sehen ja wirklich aus wie Drohnen heute. Kein Cockpit, kein Pilot. Und sie sind wie die Drohnen, bilden sie auch damals in dem Film wirklich schon so einen Schwarm. Und ohne menschliches Kommando greifen sie einfach ihr Ziel an. Also das ist schon faszinierend, wenn man das heute sieht. Und man könnte wirklich sagen, das ist eine visuelle Dokumentation unserer Gegenwart. Und das kann man noch vertiefen, Susanne. Auf Arte gibt es nämlich einen Film, Terminator, der Film, der unsere Zukunft heraussagt. Kann man ab den 27. August sehen.
Bei Cameron ist die künstliche Intelligenz ja in der Gestalt des Terminators T-800 der Freund des Menschen, während sein Nachfolgermodell T-1000 die Menschheit vernichten will. Spiegelt sich in diesen beiden Modellen unsere ambivalente Haltung zur KI auch schon wieder?
Ja, auf alle Fälle. Also T-1000 1000 ist ja die unsichtbare KI, die immer wieder Gestalt annehmen kann, die verschwinden kann. Und das ist ja so wie die KI heute, die so in unseren Alltag eindringt, sich so einnistet in unserer Arbeitswelt, aber natürlich auch in unseren Smartphones. Und der T800 hingegen ist ja eine lernfähige Software mit einer schweren greifbaren Hardware, ne? Und es gibt dann die Szene jetzt in der neuen Fassung, die wurde nochmal geändert, wo eben Schwarzenegger Arnie, also der Terminator, erklärt, wie er funktioniert.
Mein CPU ist ein Prozessor mit neutralem Netz, ein lernender Computer. Aber Skynet blockiert ihn durch eine Sperre, wenn wir alleine ausgesandt werden.
Kann man das rückgängig machen?
Ja, und der Junge, Josh, in dem Film wird dann den Schalter umlegen. Also Schwarzenegger T-800 wird lernfähig, Freund und Helfer des Menschen. Und er kriegt dann ja aber so Anweisungen wie, du sollst nicht mehr töten. Ja, was macht er stattdessen? Er schießt eben in die Kniescheibe. Also so legt die KI dann unsere Befehle aus, durchaus augenzwinkernd.
Könnte man also festhalten, dass der T-800 und der T-1000 zu Ikonen der künstlichen Intelligenz im Kino geworden sind?
Ja, die sind so, die nehmen alle Vorgänger auf. Also du hast ja schon in den 20er Jahren Fritz Langs Metropolis mit der Maschinenfrau gehabt. Du hast die Replikanten aus dem Blade Runner oder Hell, der IBM Bordcomputer eben bei Stanley Kubrick 2001 in der Odyssee. Und all diese verschiedenen Facetten schnappt sich eben der Terminator und vereint ineinander. Und deshalb ist der Film bis heute, ja, kann man den so diskursiv lesen, so Sache.
Anke Lewicke über James Camerons Terminator. Terminator 2, Tag der Abrechnung. Der kommt am Donnerstag wieder in die Kinos in einer 4K-restaurierten Fassung. Und ja, auch bei Arte gibt es eben eine Sendung über das Visionäre vom Terminator. Das war's mit Vollbild. Sie hören uns live im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich in der DLF-Audiothek. Ich bin Susanne Burg.